Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich fange das Ganze jetzt mal an wie einen traditionellen Zen-Vortrag. Das ist die abgeschwächte Fassung. Normalerweise habe ich jemanden, der für mich hier dieses Pult aufbaut. Dann kommt jemand vorbei und bringt mir einen Tee. Aber diese ganzen Folklore-Sachen lassen wir heute mal weg, weil dafür sind Sie nicht gekommen. Ein Zen-Vortrag beginnt klassischerweise damit, dass der Meister oder Lehrer ein kurzes Stück, eine Frage, eine Geschichte vorträgt und sie dann kommentiert. Und das werde ich heute auch machen. Hekigan Roku, Nummer 67. Fudaishi beendet seine Sutra-Lesung. Kaiser Wu von Liang bat Fudaishi um eine Lesung über das Diamant-Sutra. Fudaishi bestieg das Rednerpult, schlug mit seinem Stock auf das Pult und stieg wieder herab. Der Kaiser war verblüfft. Shiko fragte ihn: Haben Ihre Majestät verstanden? Der Kaiser: Nein, ich habe nichts verstanden. Shiko: Daishi hat seine Lesung beendet. Das Thema, über das ich heute spreche, ist: Was ist Zen? Eine große Frage, insbesondere wenn man sich mit Zen schon beschäftigt hat für einige Zeit. Wenn man gerade mit Zen anfängt, ein, zwei Wochen dabei ist, ein, zwei Monate dabei ist, vielleicht auch ein, zwei Jahre dabei ist, weiß man das ganz genau, was Zen ist. Ich kann das auch jedem anderen erklären. Keine ganz einfache Antwort geben und ist davon überzeugt, dass man dem anderen, der anderen damit geholfen hat. Mein Lehrer, Michael Sabas, der leider vor 6 Jahren verstorben ist, hat ungefähr 25 Jahre an diesem Buch geschrieben, über die Zen-Übung und seine Einleitung. Der erste Satz: Meine Übung und mein Verständnis ändern sich von Tag zu Tag. Wie könnte ich dann jemals sagen, was Zen ist? Also, wenn ich jetzt versuchen wollte, eine endgültige, vollständige Antwort auf die Frage, was Zen ist, zu geben, dann wäre sie immer unvollständig. In gewisser Hinsicht falsch, einseitig und es wird etwas fehlen. Die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, handelt davon, dass der Kaiser eigentlich genau diese Frage stellt: Was ist Zen? Er fragt nach diesem Sutra, aber es ist eine andere Form der Frage: Was ist Zen? Und was der Meister macht, ist, er schlägt mit seinem Stock auf sein Pult. Und das bedeutet klassischerweise, der Vortrag ist vorbei. Das heißt, er geht einfach weg, sagt gar nichts. Und der Kaiser ist verblüfft und wird gefragt, ob er das verstanden hat. Und er sagt: Ich habe nichts verstanden. Und genau so würde ich Sie jetzt zurücklassen, wenn ich dabei bleiben würde, zu versuchen, eine korrekte Beschreibung von Zen zu finden, die vollständig und richtig ist. Für Leute aus einer östlichen Kultur ist es viel einfacher, so etwas zu verstehen. Ganz viele Sachen werden nonverbal gemacht. Ganz viele Sachen werden vorgeführt. Und als Schüler Schülerin, macht man die einfach nach, orientiert sich an dem Lehrer. Und wenn man das so macht, wie der Lehrer oder die Lehrerin, dann macht man das richtig. Und es gibt sehr viel Vertrauen da hinein. Für uns westliche Menschen ist das schwierig. Und es ist auch gar nicht erwünscht. Ich spiele auch Go. Und meine Go-Lehrerin, die aus Korea kommt, hatte am Anfang, als sie nach Deutschland kam und anfing zu unterrichten, das Problem, dass sie Leuten gesagt hat, dieser Zug hier ist schlecht, nicht machen. Und die haben dann gefragt, wieso? Das war eine Frage, die sie in ihrer Zeit in Korea nie beantworten musste, weil sie ist eine Meisterin. Wenn sie sagt, es ist ein schlechter Zug, ist es ein schlechter Zug. Fertig. Für Menschen, die aus einer östlichen Tradition kommen, ist das vielleicht akzeptabel. Für uns nicht. Und das ist gut so. Es ist gut, dass wir auch versuchen, einen rationalen, intellektuellen Zugang zu suchen, um uns erstmal zu orientieren. Und deswegen muss ich jetzt, unabhängig davon, dass diese Antwort dieses Meisters vollständig und perfekt war, eine ganz andere Antwort geben. Eine Antwort, die Ihnen hilft, ein bisschen einzuordnen, worum es bei Zen gehen könnte. Was ist Zen? Ich habe dieses Buch, 108 Antworten, habe ich aber nicht gelesen. Also muss ich meine eigene Antwort geben. Zen ist eine Schule des Buddhismus, könnte man sagen. Andere sagen, Zen ist keine Schule des Buddhismus. Es gibt auch so etwas wie christliches Zen. Es gab auch lange Streitigkeiten darüber, ob das dann überhaupt noch Zen ist, wenn Christen Zen machen. Und auch das ist eine Frage, die man vielleicht interessant diskutieren kann, aber die für Sie vollkommen irrelevant ist. Was ist Zen? Abstrakt gesehen denkt man vielleicht, dass Zen eine Meditationsform ist. Und Sie sehen, wir sitzen hier alle in einer Meditationshaltung. Wir haben eine spezielle Kleidung an. Wir folgen hier einer bestimmten Form. Also ist Zen wahrscheinlich Meditation. Und wenn man so ein bisschen Mainstream-Kultur mitkriegt, dann verbindet man mit Zen meditieren, zur Ruhe kommen, sich entspannen, zuhören, entspannen, nachdenken, hieß mal eine Serie vom Bayerischen Rundfunk. Und das ist meistens das, was Leute anzieht, die von Zen hören. Ich habe mit meinem Lehrer Michael viele Volkshochschulkurse gemacht. Und die erste Frage, die wir den Leuten gestellt haben, ist, was erwartet ihr eigentlich? Was möchtet ihr mit diesem Kurs erreichen? Warum seid ihr hierher gekommen? Und die meisten haben gesagt, ich möchte zur Ruhe kommen. Und großer Pädagoge, der er war, sagte Michael dann immer, ihr seid hier alle falsch. Also, wenn es nicht darum geht, zur Ruhe zu kommen, worum geht es? Zen ist eine Form der Geistesschulung. Zen ist eine Form der Geistesschulung, die uns dahin bringen soll, freier zu werden. Und das ist alles, worum es geht. Es geht nicht darum, irgendwie schön sitzen zu können oder ganz lange sitzen zu können. Es geht auch nicht darum, einen friedlichen Geisteszustand zu erreichen. Primär. Es geht darum, frei zu sein. Was bedeutet Freiheit? Wir haben viele Vorstellungen davon, was Freiheit sein könnte. Freiheit heißt für uns normalerweise, ich kann tun, was ich will. Das ist unsere Normaldefinition von Freiheit. Und solange ich tun kann, was ich will, ist das auch alles super. Dann fühle ich mich auch frei. Aber was ist, wenn ich in einer Situation bin, wo das nicht so ist? wo ich nicht tun kann, was ich will, sondern wo ich ertragen muss, dass es jetzt gerade anders ist, als ich möchte. Wenn wir dieser Situation begegnen, dann werden wir mit unserer eigenen Unfreiheit konfrontiert. Es können ganz viele verschiedene Sachen sein. Also, ich wache morgens auf, zu spät zur Arbeit, ich habe keine Zeit mehr, an meinen Kaffee zu kommen. Der ganze Tag ist verloren. Vielleicht eine Situation. Oder ich habe einen Job und ich muss bei der Arbeit etwas tun, was ich für total sinnlos halte. Die Hierarchie ist jetzt leider so. Ich muss das tun, aber es ärgert mich. Weil ich weiß eigentlich genau, wie es besser geht. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Person, die das anders haben möchte, das nicht weiß. Aber trotzdem muss ich es tun. Damit umzugehen, frei umzugehen, ist nicht einfach. Was wir dann bemerken, ist, dass wir, während wir in einer Situation sind, die ist, wie sie ist, wir versuchen gleichzeitig in einer anderen Situation zu sein, in der Welt, die wir uns wünschen. Also beispielsweise, wenn ich in einer Auseinandersetzung mit irgendjemand bin, dann versuche ich die Situation für mich selbst, damit ich mich wohlfühle, dahin zu manipulieren, dass sie so ist, wie ich sie haben möchte. Also, wenn ich darunter leide, dass eine Entscheidung anders getroffen ist, als ich sie hätte treffen wollen, oder auch ein sehr schönes Beispiel, ich streite mich mit jemand. Ich habe eine Auseinandersetzung irgendeiner Form und ich habe Recht, aber mir fällt das richtige Argument nicht ein. Jedenfalls nicht, während ich mich streite. 10 Minuten später, Situation ist vorbei, fällt es mir ein. Dann wandert mein Geist in die Vergangenheit und versucht, diese Situation zu wiederholen. Eigentlich hätte ich das sagen müssen. Habe ich aber nicht. Weiß ich auch. Das kann ich aber nicht so stehen lassen. Das ist das, was mich unfrei macht. Was ich tatsächlich mache, unaufhörlich, ist, diese Situation zu reproduzieren und immer wieder zu erzählen, was ich hätte sagen wollen. Das ist sehr aufwendig, sehr anstrengend, das zu machen. Trotzdem tun wir das, weil wir glauben, es geht uns dadurch besser. Und Zen oder auch Buddhismus allgemein würde sagen, das, was ich da gerade begegnet bin, ist eine Anhaftung. Eine Anhaftung ist etwas, was ich nicht loslassen kann. Anhaftungen kann man zu allen möglichen Dingen haben. Zu materiellen Objekten, schöne Gegenstände, vielleicht so ein goldener Buddha, Schmuck, eine schöne Uhr, mein Smartphone, Beziehungen zu anderen Menschen, Beziehungen dazu, was für eine Position ich habe. Ganz viele Möglichkeiten, Anhaftungen zu entwickeln. Wenn ich mich dann von irgendeiner dieser Anhaftungen trennen muss, wenn ich sie nicht ausleben kann, dann fühle ich mich unfrei. Wenn jemand mich nicht so respektiert, wie ich das erwarte, wenn mir jemand etwas wegnimmt, von dem ich davon ausgehe, dass es mir gehört, in allen diesen Situationen entsteht bei mir sofort der Reflex. Erstens, ich leide darunter, das spüre ich sofort, das ist unangenehm. Und was wir sofort hinzufügen ist, ich leide, weil jemand mir das weggenommen hat. Ich leide deswegen, weil mich jemand beklaut hat. Ich leide deswegen, weil mir jemand nicht den Respekt entgegenbringt, den ich glaube zu verdienen. Ich leide vielleicht auch darunter, dass ich nicht so perfekt bin, wie ich eigentlich glaube. zum Beispiel solche Sachen, wenn ich so eine Auseinandersetzung, so einen Streit ständig wiederhole, dann steckt da eigentlich dahinter, ich bin doch eigentlich nicht jemand, der auf den Kopf gefallen ist. Ich weiß doch, was ich hätte sagen müssen. Habe ich jetzt irgendwie nicht. Und was in Wirklichkeit uns unfrei macht in dieser Situation, ist nicht, dass jemand mich nicht respektiert, dass mir jemand etwas wegnimmt, sondern dass ich es nicht ertragen kann, diese Anhaftung aufzugeben. Der Buddha sagt, alles Leiden kommt aus dem Anhaften. Wirklich alles. Es wird eine Geschichte erzählt von einem Mönch, der einem Meister begegnet und der Meister fragt ihn, na, wie geht's dir heute? Oh, Meister, mir geht's schlecht. Und ohne irgendwie weiter nachzufragen, sagt der Meister, dann musst du an irgendetwas sehr festhängen. Es ist so einfach aus buddhistischer Sicht. Immer wenn ich leide, hängt dahinter eine Anhaftung. Wenn ich darauf bestehe, dass meine Anhaftung befriedigt wird, dass ich das, was mir weggenommen wurde, zurückbekomme, dann mache ich mich genau davon abhängig. Ein schönes Beispiel ist Respekt, den mir jemand nicht entgegenbringt. Kann ich natürlich einfordern, aber es funktioniert nicht, weil der oder die andere kann selbst entscheiden, wie viel Respekt mir entgegengebracht wird. Das ist nicht meine Macht. Wenn ich zulasse, dass jemand anders darüber entscheidet, ob ich leide, dann bin ich unfrei. Wenn ich zumindest erstmal auch intellektuell und rational das verstehe, mein Leiden kommt nicht irgendwie von außen. Zu jeder Form von Leiden gehört eine Anhaftung, etwas, was ich festhalten will, etwas, was ich nicht loslassen kann. Wenn mir das klar geworden ist, dann übernehme ich Verantwortung für mein eigenes Leben, für meine eigene Freiheit, für mein eigenes Glück. Wenn man ein kleines Kind sieht, das irgendetwas haben will, greift es danach. Und wenn man versucht, es ihm wegzunehmen, fängt es an zu schreien. Kleine Kinder sind aber viel erleuchteter als wir. Wenn man sagt, ach, guck mal da. Das heißt, im Unterschied zu uns reagiert das Kind auf seine ganz kurze Anhaftung vollkommen frei. Kann sie sofort fallen lassen. Wir können das nicht. Meistens können wir das nicht. Und das liegt hauptsächlich daran, dass wir über die Wirklichkeit, so wie sie ist, ein kompliziertes Netz von Regeln und Vorstellungen gebaut haben, wie die Welt für mich zu funktionieren hat. Jemand wie Donald Trump darf nicht Präsident werden. Muss ich leider auch mitkämpfen, aber ich kann es nicht ändern. Ich darf in den USA nicht wählen. Und selbst wenn ich es könnte, würde meine Stimme das auch nicht ändern. Also muss ich darunter leiden, dass diese Situation so ist, wie sie ist? Oder kann ich trotzdem frei sein? Frei sein heißt einerseits als allererstes meine Unfreiheit zu erkennen. Meine Unfreiheit erkennen ist dasselbe wie in dem Moment, wo ich Leiden bei mir spüre, auf die Antwort zu verzichten, irgendjemand anders ist schuld. Irgendetwas anderes ist schuld. Mir würde es gut gehen, wenn. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich die Umstände ändern kann, wenn ich Durst habe, hier steht ein Glas Wasser, dann trinke ich das Glas Wasser. Kein Problem, darum geht es nicht. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich das gerade nicht ändern kann, mir gerade kein Glas Wasser ist, dann kann ich überlegen, wie ich damit umgehen will. Was das bei mir auslöst und was ein freier Umgang damit ist. Normalerweise ist es so, dass hier bei diesen Vorträgen Tee steht. Und der Lehrer kann dann immer während seines Vortrags ein bisschen Tee trinken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen offiziellen Vortrag halten würde und jemand hätte den Tee vergessen, dann könnte ich alle diese komplizierten Sachen daraus machen. Also erstens gehört sich das so, dass ich Tee bekomme. Das ist auch ein Zeichen von fehlendem Respekt, wenn man mir meinen Tee nicht gibt. Weil das gehört sich so, das war immer so, das machen wir seit 2000 Jahren so. Und in mir würde ein Hadern mit dieser Situation aufsteigen. Und ich würde anfangen zu überlegen, wie ich die Situation umbiegen kann. Also, dass ich in Zukunft den Leuten einschärfe, dass sie darauf achten, dass ich meinen Tee kriege. Oder dass ich vielleicht auch eine Bemerkung mache, um meinen Unmut zumindest auszudrücken. Alles aufgrund der Tatsache, dass ich die Wirklichkeit, wie sie gerade ist, nicht akzeptieren kann. Da steht jetzt gerade kein Tee. Das ist ein sehr kleines Beispiel und vielleicht für Sie ein abstraktes Beispiel. Aber Buddhismus, Zen, ist konkret. Es ist eine konkrete Übung, die man immer machen kann. Wir haben eine äußere Form dafür. Und diese äußere Form dient dem Zweck, uns damit auseinanderzusetzen und diese Situation für uns fühlbar zu machen. Zum Beispiel darf man sich die ganze Zeit nicht bewegen, während einer Sitzrunde bei uns. Das ist nicht so streng wie in anderen Gruppen, aber das ist schon so im Grunde genommen. Das setzt einen unter Druck. Bei Sessions sitzen wir viele Runden am Tag. Und die ersten zwei Runden denkt man vielleicht noch, ah, ich werde jetzt Ruhe und Frieden finden. Und bei der dritten ist es dann plötzlich vorbei. Ich habe da so ein Ziehen im rechten Bein. Oder neben mir sitzt jemand, der oder die immer, wenn sich hinsetzt, so eine Decke hat. Und damit streift sie mich jedes Mal. Ich sitze hier in meinem Frieden. Und jemand wuscht mich dauernd mit seiner Decke an. Das ist erstens respektlos, unaufmerksam, das ist nicht Zen, das ist ein Skandal. Obwohl das für Sie wahrscheinlich lächerlich klingt, man kann sich darüber unglaublich aufregen. Obwohl eigentlich nichts passiert. Das ist nur sowas, das ist alles. Aber während ich hier sitze, in meiner dritten Sitzrunde bin, gerade nicht mehr so friedlich bin, fange ich an, ein großes Gedankenbeutel darum aufzubauen, was das bedeutet, wie ich da rauskomme, wie ich der betreffenden Person jetzt mal klar mache, dass sie damit aufhört. Das ist auch noch so eine Sache. Wir dürfen nichts tun. Ich kann nicht sagen, hör mal auf damit. Das stört mich, weil hier ist Schweigen angesagt. Das heißt, alles das, was mich da in diesem Moment umtreibt und unfrei macht, erlebe ich zu 100% absolut direkt. Und ich kann nicht weg. Ich kann nicht sprechen. Normalerweise, wenn wir in so einer Situation sind, gehen wir einfach weg. Vielleicht ein Bier trinken oder wir gehen zu jemand anders und sagen, ah, der Vollidiot. Alle diese Möglichkeiten gibt es hier nicht. Ich muss das mit mir selbst ausmachen. Und ich muss das selbst erleben. Und obwohl ich diese einfache Regel eben erklärt habe, immer wenn ich leide, steckt dahinter eine Anhaftung. Und obwohl ich sagen würde, das ist ungefähr so unfehlbar wie ein Naturgesetz, obwohl ich das weiß, fällt es mir oft schwer, mir das weiter im Bewusstsein zu halten. Das ist der Hintergrund, warum wir diese Übung hier machen. Wir setzen uns dem aus, unseren eigenen Geist zu erleben und wir trainieren uns darin, herauszufinden, was Freiheit ist, was uns unfrei hat, was uns unfrei macht, woran wir uns festhalten, wie es uns damit geht und immer mehr zu erfahren, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Zen-Übung, dass das, was wir normalerweise machen, gar nicht funktioniert. das Manipulieren einer Situation oder es wieder zu reparieren, dass ich meine Sachen wiederkriege, löst das dahinterliegende Problem überhaupt nicht. Das zugrunde liegende Problem ist, ich habe eine Anhaftung. Diese Anhaftung macht mich unfrei. Und ich werde davon nur dann frei, wenn ich diesen Zusammenhang akzeptieren kann und erleben kann. Und das Erleben ist viel wichtiger. Wenn ich erlebe, dass es mir in einer Situation schlecht geht, dass ich versuche, mit einer ganz bestimmten Methode da rauszukommen, indem ich die Welt manipuliere und der Außenwelt die Schuld gebe. Wenn ich dann erfahre, dass es mir damit nicht wirklich besser geht, sondern dass der Schmerz in mir drin liegt und von mir selbst erzeugt wird, dann kann ich mich allmählich der Befreiung annähern. Als Bild. Ich sage, das hier ist mein Stock und jemand zieht da dran. Und ich einfach loslasse, das ist kein Problem, tut nicht mehr weh. Solange ich festhalte, tut es weh. Das ist eigentlich alles, worum es im Zen geht. Gut. Das war ein Versuch, die Frage zu beantworten, was Zen ist. Das ist ganz bestimmt nicht die Antwort oder die richtige Antwort. Und ich bin ziemlich sicher, wenn Sie irgendjemand hier im Raum fragen würden, jeder, jede würde vielleicht etwas anderes beantworten. Und alles, was die sagen könnten, wäre vielleicht besser, vielleicht schlechter, vielleicht genauso falsch. Vielleicht, wenn man alles zusammennimmt, würde es ein vollständigeres Bild geben. Aber das ist vielleicht erstmal ein Ausgangspunkt, mit dem man sich ein bisschen klar machen kann, worum es im Zen geht. Wenn ich den Stock zurückbekomme, geht es mir gut. Und das ist eben nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass ich den Stock nicht loslassen kann. Das ist mein Problem. Nicht, dass jemand ihn mir wegnimmt. Gut, jetzt habe ich eine halbe Stunde gesprochen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt können Sie an mich oder an Christina oder an Theo Fragen stellen, wenn Sie denn welche haben. Und wir versuchen, die Verwirrung nicht zu vertiefen.
Danke für die Erklärung. Das ist hilfreich für mich. Gerne. Ich hätte jetzt erwartet, diese kleine Geschichte, also ich habe schon ein bisschen so auch den Buddhismus gesehen, dass dieser Knall in dieser, aus dem Sutra, dass das jetzt für den Kaiser die Symbol sein soll, so aufzuwachen aus seinem Stream of Consciousness oder Anhaftung oder so, aber das war jetzt nicht so.
Die Geschichte ist eigentlich interpretiert. Das ist immer eine Interpretation, ich war nicht dabei. Die Geschichte ist eigentlich, der Kaiser sucht ein intellektuelles Verständnis. Das Diamant-Sutra ist ein zentrales buddhistisches Sutra, gehört zum Mahayana-Buddhismus, wie Zen. Das ist schon philosophisch anspruchsvoll. Oder man kann es auch sehr philosophisch verstehen. Das ist eigentlich nicht so gedacht, aber es ist ein großes geistiges Universum, was im Diamant-Sutra beschrieben wird. Und was der Kaiser eigentlich erwartet, ist eine intellektuelle Erklärung dessen. Er möchte es eigentlich verstehen. Wir möchten immer Sachen verstehen, intellektuell, rational verstehen. Die Antwort, die Fudaishi gibt, verweigert diese intellektuelle Erklärung und verweist ihn zurück auf das, was gerade ist. Alles, was ich dir erklären könnte, ist nichts wert. Du hättest einfach nur ein weiteres Gedankengebäude, weitere Vorstellungen, die du mit dir rumträgst. Das ist Zen, das ist Buddhismus. Das ist meine Interpretation dieser Antwort.
Dann hat der Kaiser ja eigentlich die richtige Antwort gegeben, indem er nicht. Also was hast du verstanden? Nichts?
Ja.
Das ist ja ein schönes Paradoxon.
Ja.
Also mit dem, dass er sagt, dass er nichts verstanden hat, gibt er eigentlich zum Ausdruck, dass er alles verstanden hat. Wenn er es verstanden hätte.
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt einen berühmten koreanischen Zen-Meister, oder gab Songsan, schon verstorben vor Jahrzehnten. Der hat mit seinen Schülern immer Gespräche geführt und hat ihnen irgendwelche Fragen gestellt und hat sie immer weiter verunsichert. Also und dann so ein Stock. Frage dich, was ist das?
Stock.
Wenn du sagst, das ist ein Stock, da klammerst du dich an Bedeutung. Was ist das?
Ein Nichtstock.
Wenn es ein Nichtstock ist, warum tut das weh? Und so weiter.
Ich kann das gerne zeigen.
Genau, das wäre die bessere Antwort gewesen. Aber meistens endet das damit, dass die Leute sagen, ich weiß nicht. Und er sagt ihnen dann, behalte diesen Weiß-nicht-Geist. Wir versuchen, das ist auch eine Form von Leiden, wir versuchen, dieses Weiß nicht sofort zu füllen und mit irgendetwas überzukleben, egal wie unvollständig das ist, weil wir das Gefühl haben, das gibt uns Sicherheit. Wir wissen, wer wir sind, wir wissen, wie wir in einer bestimmten Situation umgehen müssen, was da passiert. Und etwas nicht zu wissen, etwas nicht erklären zu können, macht uns wahnsinnig. Dahinter steckt wieder das Anhaften an unser Ich, an die Kontrolle über mein Leben und über meinen Geist. Früher habe ich zum Beispiel, wenn ich Vorträge gemacht habe oder auch auf der Arbeit, ich habe mich auf jedes Treffen akribisch vorbereitet. Ich habe mir ein kleines Drehbuch geschrieben und habe dann diese Gespräche entsprechend meinem Drehbuch kontrolliert. Es kommt übrigens auch super an, weil die meisten anderen Leute das nicht machen. Man kann sie in bestimmte Richtungen manipulieren. Aber ich habe dann irgendwann damit aufgehört. Ich habe zum Beispiel auch nicht irgendwie vorbereitet, was ich hier jetzt erzähle. Ich weiß es nicht. Und dieses, ich weiß es nicht, es kann ja auch sein, dass mir überhaupt nichts einfällt, aushalten zu können und Vertrauen darauf zu haben, dass ich das nicht brauche, das ist ein bisschen das, worum es im Zen geht. Also diesen Weiß-nicht-Geist behalten zu können. Das Problem des Kaisers war nicht, dass er sagte, ich weiß nicht, sondern dass er dachte, das ist ein Problem. Ja?
Ich bin absolut einverstanden damit, dass Leiden aus Anhaftung entsteht und dass wir versuchen sollten, das zu überwinden, aber führt die Haltung nicht dazu, zu sagen, das Böse in der Welt geht mich nichts an, dass Leuten Stöcke gestohlen werden, dass Donald Trump Präsident ist, Hauptsache ich löse mich von meiner Anhaftung? Ist das nicht ein sehr selbstbezogener Weg?
Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Ich würde das nicht so sehen. Denn erstens ist die Konsequenz daraus nicht, dass ich nichts tue. Aber was ich jetzt gerade mit diesem Beispiel meinte, ich kann es nicht beeinflussen. Ich habe keine Chance, das zu beeinflussen, oder minimal. Wenn ich glauben würde, ich könnte das abstellen, bin ich größenwahnsinnig. Und gleichzeitig werde ich immer unglücklich sein, weil ich kann das nicht kontrollieren. Also, frei sein heißt nicht, gleichgültig zu sein, überhaupt nicht. Ich sage mal, es ist genau umgekehrt. Wenn ich eine Mentalität habe, dass ich denke, ich muss das unbedingt abstellen, wenn nicht, geht die Welt unter, bin ich unglücklich, dann habe ich überhaupt nicht die Energie, mich für irgendetwas zu engagieren, weil es ist ein totaler Verlust für mich, wenn etwas nicht klappt. Wenn ich frei bin, wenn ich sage, ich mache die Sachen, die ich für gut und heilsam halte, unabhängig davon, ob ich weiß, dass ich damit erfolgreich bin, habe ich eine viel größere Motivation und einen viel freieren Umgang. Ich kann dann auch anderen Leuten, die mir helfen, mit denen ich zusammenarbeite, auf diesem Weg viel freier gegenübertreten. Das Ideal im Mahayana-Buddhismus ist ein Bodhisattva. Das ist zum Beispiel ein Bodhisattva, da oben ist kein Buddha. Ein Bodhisattva ist im Mahayana-Buddhismus ein Wesen, was seine eigene Erleuchtung, die letzte Befreiung, sagen wir mal Befreiung, gefällt mir besser als Erleuchtung, seine Befreiung, seine endgültige Befreiung mit anstellt und sagt, ich werde diese letzte Befreiung erst für mich in Anspruch nehmen, wenn alle anderen Wesen sie auch haben. Also vielleicht, wie es sein sollte, wie ein Captain von Bord geht von einem sinkenden Schiff als Letzter. Ein Bodhisattva geht als Letzter und immer mit der Motivation, anderen zu helfen. Also, zu sagen, dass das Leiden da ist und dass man das, was da ist, erstmal akzeptieren muss, heißt überhaupt nicht, dass man sich nicht engagieren kann oder soll. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es bedeutet einfach nur, als allererstes muss ich die Wirklichkeit akzeptieren. Sie ist aus irgendeinem Grund jetzt gerade so, wie sie ist. Und ich kann sie durch meine gedanklichen Konstruktionen, das sollte aber so nicht sein, nicht verändern. Ich kann sie nur verändern, wenn ich als erstes akzeptiere, im Moment ist das so. Dann kann ich damit arbeiten und habe auch eine Möglichkeit, sie zu verändern. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich keine Möglichkeit, die Welt in irgendeiner Form positiv zu beeinflussen, weil dann arbeite ich nicht mit dem, was wirklich ist, sondern mit dem, was ich mir ausdenke. Beantwortet das die Frage?
Wie sieht das Bodhisattva-Ideal im Zen-Buddhismus aus, praktisch?
Praktisch. Wenn man mit der Zen-Übung beginnt, dreht sich alles um mich selbst. Das ist übrigens die Phase, von der ich sprach, wo man noch genau weiß, was Zen ist. Dann möchte ich eigentlich nur, dass ich für mich Frieden finde, für mich Ruhe finde und dass für mich alles gut wird. Und alle anderen, die ja auch rumlaufen, die sind eigentlich nur Zubehör für mich. Die sind dafür da, damit ich diesen Zustand erreiche, damit es mir gut geht, damit ich meine Befreiung kriege und meine Ruhe. Deswegen bin ich auch so ein bisschen verschnupft, wenn irgendjemand dagegen verstößt. So fangen wir alle an. Und daran ist nichts verkehrt. So ist unsere Geistesstruktur, daher kommen wir. Das ist unsere Wirklichkeit. Damit fangen wir an. Und damit schlagen wir uns auch ganz lange rum. Mit der Zeit kommt man vielleicht dahin zu erkennen, es geht hier eigentlich nicht nur um mich. Also am Anfang geht es nur um mich. Und irgendwann kriege ich mit, hier sitzen ja auch andere Leute, wie geht es denen eigentlich? Bin ich vielleicht für die ein Problem? Haben die vielleicht genau die gleichen Probleme wie ich? Haben die vielleicht auch Probleme mit ihrem Freisein? Kann ich denen vielleicht irgendwie helfen? Vielleicht auch einfach nur dadurch, dass ich ein bisschen darauf aufpasse, wie es denen geht, dass ich etwas mitfühlend bin, ihnen etwas erkläre, dass ich sie so sein lasse, wie sie sind, und nicht anders, als sie gerade sind. Und wenn die Übung weitergeht, ist es eigentlich immer weniger entscheidend, wie es mir geht. Es ist eigentlich vollkommen egal. Also ich glaube, ich übe natürlich immer noch Zen für mich, aber für mich als Lehrer ist das vollkommen irrelevant, ob ich hier jetzt irgendwie Respekt bekomme oder sonst was. Für mich ist hier eigentlich nichts zu holen. In meiner Funktion als Lehrer, nicht in meinem vollständigen Leben, aber zumindest in dieser Funktion als Lehrer, bin ich weitgehend selbstlos. Es geht hier nicht um mich. Das heißt, nach außen hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert. Ich mache die gleichen Dinge, die ich vorher gemacht habe. Was sich geändert hat, ist der Fokus, worum es mir geht, was im Mittelpunkt steht. Und das ist der schwierigere Teil der Zen-Übung, auf jeden Fall. Weil das bedeutet, dass man aus dieser formalen Übung rausgeht und herausfindet, wie man anderen helfen kann. Das müssen keine großen Sachen sein. Guten Morgen ist die Tat eines Bodhisattvas, wenn ich es ernst meine. Das wirklich tun zu können. Guten Morgen zu jemandem sagen, den man vielleicht nicht so richtig mag. Das ist ein weiterer Schritt. Und zwar ohne Heuchelei. Sondern wirklich zu sagen, ich wünsche dem alles Gute. Wenn ich da draußen auf die Straße gehe und irgendwelche Leute da rumkrakehlen, einfach nur den Gedanken zu wecken, ich wünsche dir alles Gute. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Das ist der Weg des Bodhisattva im Zen, in allen buddhistischen Schulen.
Damit ist meine Frage vollständig beantwortet.
Okay.
Mich würde nur interessieren, worin unterscheidet sich eigentlich das Zen und
Mahayana
von jetzt der Tibeten-Praxis oder anderen Richtungen, in, auch vom Glaubensansatz und auch von der Praxis her?
Tibetischer Buddhismus ist Vajrayana, also das ist eine, soll ich sagen, Weiterentwicklung. Das ist so eine Darstellung, die die verschiedenen buddhistischen Schulen immer machen. Also je weiter man nach vorne gekommen ist, desto fortschrittlicher nennt man sich selbst. Also die Theravada-Leute waren die Ersten, die nehmen dafür aber für sich in Anspruch, die originale Lehre zu verkünden. Die Mahayana-Leute sagen, wir sind weiterentwickelt, wir sind offener, wir sind nicht so engstirnig, buchstabengläubig. Also sind wir denen überlegen und deswegen haben wir auch das große Fahrzeug. Mahayana heißt großes Fahrzeug. Und Vajrayana nimmt für sich dann auch in Anspruch, eine Weiterentwicklung von Mahayana zu sein und noch mehr angepasst zu sein an die Bedürfnisse der Menschen. Und so stellen die Schulen sich teilweise selbst dar. Und da muss man sehr sorgfältig aufpassen, ob man das so glauben will. Was ist der Unterschied? Im Vajrayana arbeitet man mit anderen Techniken und vor allem mit einer ganz anderen methodischen Basis. In den anderen buddhistischen Schulen sagt man, ich fange an als unerleuchteter Mensch und ich arbeite an mir lange Zeit, Meditation, Lehren, tugendhaftes Leben. Und nach befreie ich mich und werde ein Buddha. Im Vajrayana sagt man, du bist schon befreit. Und die Methodik im Vajrayana ist dann auch zu sagen, du stellst dir einfach vor, du machst eine Übung, weil du dir vorstellst, dass du der Buddha oder eine Bodhisattva, eine Tara oder sowas bist. Du stellst das zu 100% vor und wie das bei Visualisierung dann ist, in dem Moment bist du das dann auch tatsächlich. Da könnte man natürlich sagen, ja, das ist hier nur eingebildet, habe ich mir noch vorgestellt. Im Vajrayana sagt man, Was ist das für ein Unterschied zwischen einer Vorstellung und meinem restlichen Erleben? Alles spielt sich im Geist ab. Wenn du dir das vollständig vorstellst, dann ist das so. Zen hat übrigens verglichen mit den anderen Mahayana-Schulen da eine sehr große Ähnlichkeit mit Vajrayana. Insbesondere im Soto-Zen, hier ist nur eine Rinzai-Zen-Schule, aber im Soto-Zen, wo die Leute falsch rum sitzen. Da wird das heutzutage tatsächlich genauso gelehrt, oder Dogen hat damit auch angefangen. Er hat gesagt, in dem Moment, wo du dich hinsetzt, so wie der Buddha sitzt, hast du alles erreicht. Es gibt nichts mehr zu erreichen. Fertig. Du musst nicht mehr üben. Du musst nur das tun. In dem Moment, wo du das tust, was ein Buddha tut, wo du dich verhältst wie ein Buddha, bist du ein Buddha oder eine Buddha. Fertig. Das ist eigentlich Vajrayana-Praxis. Das heißt, ich nehme das Ergebnis vorweg und statt zu sagen, ich werde einen ganz, ganz langen Weg hinter mich legen müssen, ganz viel lernen müssen, ganz viel praktizieren müssen, viele Sachen aufgeben müssen, sag mal einfach, du bist das schon. Es geht überhaupt nicht darum, etwas anderes zu werden, als du bist, sondern es geht nur darum, dir dessen bewusst zu sein, was du schon immer bist. Methodisch ein anderer Ansatz, am Ende konvergieren beide Wege eigentlich. Beantwortet das deine Frage ein bisschen?
Ja, danke schön.
Stellt gerne Fragen auch mal an jemand anders. Jetzt wird es hier ganz einseitig. Wenn es noch Fragen gibt.
Ich habe keine Frage. Ich möchte nur sagen, ich möchte sagen, wie ich mich fühle. Ich fühle mich so entspannt. Schon Begrüßung hat mir gut getan, hier anzukommen. Und ich bin sehr berührt. Und Ihre Worte haben mich sehr getroffen. Und ich muss das alles erstmal für mich verarbeiten. Und bin nur mich interessiert und gespannt. Und Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Ist das denn gekommen?
Das denke ich. Vielen Dank.